Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Über Nacht verdoppelte sich 1920 die Einwohnerzahl Berlins, und zwar durch die Eingemeindung benachbarter, bis dahin selbstständiger Städte und Gemeinden. 27 Gutsbezirke, 59 Landgemeinden sowie die 7 bis dahin selbstständigen Städte Charlottenburg, Köpenick, Lichtenberg, Neukölln, Schöneberg, Spandau und Wilmersdorf wurden zusammengelegt. Die Einwohnerzahl wuchs dadurch auf 3,8 Millionen und Berlin wurde neben New York und London zu einer der größten Metropolen der Welt. Unter dem Titel Chaos und Aufbruch hat das Berliner Stadtmuseum dieser Zeit eine Sonderausstellung gewidmet. Andreas Beckmann hat sie sich angesehen.
Das Vorbild war New York. Ähnlich wie in der damals größten Stadt der Welt würden sich auch die vielen Gemeinden des Großraums Berlin zu einer Metropole vereinen müssen, wenn sie ihr chaotisches Wachstum in geordnete Bahnen lenken wollten. Darin waren sich vor 100 Jahren Verwaltungsexperten, aber auch Geschäftsleute in der preußischen Hauptstadt weitgehend einig, berichtet Gernot Czarlinski, Kurator am Stadtmuseum Berlin.
Aber in diesen wohlhabenden Gemeinden, wie zum Beispiel Charlottenburg, hat man gesagt, wir bezahlen doch nicht für die Proleten in Rixdorf, das dann später Neukölln heißt, ne? Unser gutes Steuergeld. Warum sollen wir denn da irgendwelche ärmeren, heruntergekommenen, sozialistischen, ja, oder kriminellen Milieus, das war der Blick, warum sollen wir die unterstützen?
Mehr als einen losen Zweckverband mit den armen Vierteln wollten die reichen Kommunen nicht eingehen.
Und erst die Novemberrevolution, der Zusammenbruch des Kaiserreichs, bringt dann diesen Dreh, dass eben linke Parteien und liberale Parteien dann mehrheitlich das bestimmen können.
So beschloss das preußische Abgeordnetenhaus, das bis dato eher aristokratisch-großbürgerliche Alt-Berlin, solle am 1. Oktober 1920 seine Fläche verdreizehnfachen und seine Einwohnerzahl verdoppeln.
Diese neue Kommune bricht nun 1920 auf in ein großes Experiment. Man will die modernste und sozialste Metropole der Welt werden.
Dafür werden große kommunale Betriebe gegründet, die eine Daseinsvorsorge für alle Bürger sichern sollen. Bis dahin hatte es zum Beispiel 43 Gas- und 17 Wasserwerke gegeben, die alle unkoordiniert parallele Netze aufbauten. Aber nur dort, wo sie zahlungskräftige Kundschaft fanden. Noch chaotischer entwickelte sich der Verkehr.
Oben auf der Straße ist kein Platz mehr für die Menschen. Noch weniger für jagende Wagen, für elektrisch angetriebene Züge.
Schrieb 1923 der legendäre Reporter Egon Erwin Kisch. Und diese elektrischen Straßenbahnen verbanden bis dahin fast ausschließlich die bürgerlichen Vororte mit dem Zentrum, ohne den proletarischen Osten der Stadt zu erschließen, wo sich kaum jemand einen Fahrschein leisten konnte, ergänzt Gernot Czarlinski. Dieses Verkehrsproblem zu lösen, wurde zur ersten großen Herausforderung für die neue Einheitsgemeinde.
Das wird schwerpunktmäßig über U-Bahn-Bau betrieben. Also da wird das Netz fast verdoppelt in wenigen Jahren unter dem Verkehrsstadtrat Ernst Reuter, der später dann Oberbürgermeister von West-Berlin werden wird.
Die Stadt jagte über dem Kopf davon. Wenn man die Erdoberfläche inmitten der schönen Villen des Schöneberger Stadtparkes verlässt und erst wieder draußen in Rummelsburg um sich blickt. Umringt von Proletarierkasernen, verrauchten Fabriken und erschreckend kleinen Kindergestalten.
Die extremen sozialen Gegensätze waren die zweite große Herausforderung der 20er Jahre. Die Stadt versuchte sie vor allem mit einem groß angelegten Programm für sozialen Wohnungsbau anzugehen.
Wir blicken heute fasziniert auf die Siedlungen des neuen Bauens. Es sind heute hier in Berlin UNESCO-Weltkulturerbe. Es sind architektonische Ikonen, auch was ihre Innenausstattung, zum Beispiel Kücheneinbauten betrifft. Wir zeigen hier eine von Bruno Taut aus der Waldsiedlung in Zehlendorf. Aber die letztendlichen Mietpreise waren dann doch so hoch, dass dort eben nicht die Arbeiterfamilien einzogen und die Geringverdiener, sondern es waren vor allem die Familien von Beamten, Angestellten und Ähnlichem. Sodass man sagen kann, das große soziale Versprechen wurde nur teilweise realisiert.
Trotz des Baubooms bleibt die Wohnungsnot auch deshalb bestehen, weil während der 20er Jahre zu den ohnehin schon 3,9 Millionen Berlinern noch einmal 400.000 Zuwanderer kommen. Der Magistrat erlässt zwar eine Sondersteuer für die Immobilienwirtschaft, die sich mit Luxuswohnungen für Betuchte eine goldene Nase verdient. Aber er kann das zusätzliche Geld nicht allein für Wohnungsbau ausgeben. Er will schließlich auf allen Gebieten sowohl Wirtschaftswachstum als auch sozialen Fortschritt vorantreiben.
Das reiche Charlottenburg bekommt ein hochmodernes Messegelände. Der Bezirk Neukölln, ein Arbeiterbezirk, kann nun ein umfassendes Reformprogramm für das Schulwesen anstoßen, um Arbeiterkindern ganz andere Chancen zu ermöglichen.
Mit der Weltwirtschaftskrise 1929 kommen solche Stadtentwicklungsprojekte fast völlig zum Stillstand. Es folgen Nationalsozialismus, Krieg und 45 Jahre Teilung. Groß-Berlin scheint Geschichte. Seit 30 Jahren wieder vereint, steht die Stadt in mancher Hinsicht vor ähnlichen Fragen wie 1920. Sie ist eine der wachstumsstärksten Metropolen Europas, aber die sozialen Gegensätze und auch der Wohnungsmangel verschärfen sich wieder. Auch darauf nimmt die Ausstellung Bezug. Anders als damals kann Berlin nicht einfach auf noch mehr Wachstum setzen, sagt der Architekt Matthew Crabb vom Natural Building Lab der TU Berlin. Statt immer mehr Flächen zuzubetonieren, müsse sie neue, sanfte Formen des Bauens entwickeln, mit nachwachsenden Rohstoffen wie etwa Holz.
Das ist hoch auf der Agenda politisch. Es passiert auch ganz viel in der Stadt gerade. Es werden in den letzten paar Jahren 3 von den neuen Schulbauten auch als Holzbauten umgesetzt. Wir sehen aber viel unbenutzte Potenzial.
Wenn der innerstädtische Flughafen Tegel tatsächlich im Herbst schließt, soll auf seinem Gelände das Kurt-Schumacher-Quartier entstehen. Ein Stadtteil mit 5000 Wohnungen in 4- bis 5-geschossigen Häusern, alle aus Holz gebaut. Doch neben solchen Großsiedlungen setzt Matthew Crabb auf kleinteilige Lösungen quer über die ganze Stadt verteilt.
Wir sehen immer noch in der Stadt viele Baulücken, viele potenzielle Flächen für Nachverdichtung, Aufstockungen. Und das ist alle Gebäudetypen, die auch sehr einfach mit Holz zu realisieren sind.
Holz hält Matthew Crabb auch deshalb für einen Stoff, aus dem Berlins Zukunft gemacht werden könnte, weil er anders als Baumaterialien wie Beton, Stahl oder Glas nicht mit hohem Energieaufwand produziert und dann von weit her herangeholt werden muss.
Berlin ist umfasst von Brandenburg. Das ist auch ein Bundesland, der auch sehr von Holz geprägt ist, hat auch einen enormen Flächenanteil, der mit Forst belegt ist. Und das wäre natürlich eine Synergie, dass beide Bundesländer dann davon profitieren würden.
So wie Alt-Berlin sich vor 100 Jahren mit seinem Umland zusammenschließen musste, wird das heutige Berlin die Kooperation mit Brandenburg intensivieren müssen. Landespolitiker haben in den 90er Jahren auch schon mal eine Fusion der beiden Bundesländer versucht. Doch sie scheiterte in einer Volksabstimmung am Widerspruch der Brandenburger. Die Schaffung von Groß-Berlin vor 100 Jahren war ein historischer Fortschritt. Aber ein Groß-Berlin 2.0, das seine Umgebung einfach eingemeindet, wird es nicht geben. Die Hauptstadt wird mit selbstbewussten Umlandgemeinden wie Potsdam, Kleinmachnow oder Bernau auf Augenhöhe verhandeln müssen.
Andreas Beckmann über die Sonderausstellung Chaos und Aufbruch im Berliner Stadtmuseum, die dort noch bis zum 30. Mai 2021 zu sehen ist.